Hallo und willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Shit. Mein Name ist Thomas und heute wieder mit am Start die liebe Amai.
Hallo.
Hallo. Das ist heute eine ganz, ganz besondere Folge für mich. Erstens weiß ich ja, welche Story du mitgebracht hast und da dürfen die Leute echt schon gespannt sein. Da haben wir, glaube ich, einiges zu sagen. Und vor allem, es ist die letzte Folge vor unserer großen Sommerpause. Und ja, bevor ihr jetzt alle weint, ich habe es ja schon am Stream auch verkündet, wir gehen in die Sommerpause. Wir werden ein, zwei Monate pausieren, bevor wir dann voller Elan im Herbst weitermachen. Und ansonsten müsst ihr halt die Staffel 1 nochmal hören. Oder ihr schaut gerne mal auf Twitch natürlich vorbei unter www.twitch.tv/vornloik. Da sind wir jeden Dienstag und Donnerstag für euch live. Also der Content geht nie aus, versprochen. Ja, diese Eigenwerbung musste jetzt sein. Und ja, das heißt, die letzte große Folge, bevor die Leute schluchzend kein Content mehr haben. Dir gefällt der Gedanke gerade, oder?
Ja, wie sie drüber weinen, obwohl du jeden Dienstag und Donnerstag live bist.
Ja, wie gesagt, ich habe, glaube ich, so viel rauszuballern, dass man eh nicht alles konsumieren kann. Aber meine Frage, as always natürlich, are you ready?
Ja.
Ja, dann steigen wir ein in die erste Geschichte des Abends. Lehn dich zurück, ihr genauso, und gönnt euch die Geschichte. Meine Schülerin hat das verstörendste Living History Projekt eingereicht, das ich je gesehen habe. Geschrieben von Gretel Cat. Einer meiner unbeliebtesten Aufgaben als Geschichtslehrer in der Mittelstufe sind die bescheuerten Living History Aufgaben, die wir am Ende jedes Schuljahres vergeben. Die Kinder sollen sich mit ihren Großeltern zusammensetzen und ihre ältesten Erinnerungen für die Nachwelt auf Video aufnehmen, mit der Stimme aufzeichnen oder transkribieren und auf diese Weise ihren Notendurchschnitt verbessern. Ich mache das schon seit 17 Jahren und als ich das Projekt diesmal einsammelte, nahm ich an, dass sie genauso langweilig, wenn nicht sogar noch langweiliger als sonst sein würden. Diese Klasse war nicht besonders intelligent. Also ging ich nach Hause, schenkte mir ein Glas Wein ein und bereitete mich auf eine lange Nacht mit. Ich hatte nur zwei Hosen, als ich so alt war wie du. Und mein Bruder wurde mit einer Zeitung verprügelt, weil er einen Baseball in den Garten des Nachbarns geworfen hatte vor. Und natürlich waren diese Projekte gespickt mit unschuldigen, altmodischen Kommentaren, die so furchtbar sexistisch und rassistisch waren, dass man einfach lachen musste. Nun, ich hatte ein Mädchen in meiner Klasse, das ich Olivia nennen werde. Sie war pummelig, ruhig und erwies sich als konstant gute Schülerin. Ich hatte erwartet, dass ihr Projekt genauso unauffällig sein würde wie sie und vielleicht war ich deshalb so zutiefst beunruhigt über das, was ich an diesem Abend erlebte. Olivia hat aus irgendeinem Grund zwei Discs eingereicht, also begann ich mit der, die mit Interview gekennzeichnet war. Mein Bildschirm ruckelte zweimal, bevor ein körniges Bild eines Wohnzimmers zu sehen war. Der Ort war die Hölle für einen Hamsterer. Olivia saß zusammengerollt in einem Sessel und klammerte ein Notizbuch und sah aus wie ein verängstigendes Tier. Ihr gegenüber saß ein Mann mit düsterer Miene, der eine Zigarette rauchte und sie erwartungsvoll anstarrte. »Mach weiter«, flüsterte eine Frauenstimme hinter der Kamera. Olivias eulenhafte Augen blickten auf den Bildschirm, dann wieder zu dem Mann. »Ich bin hier mit meinem Großonkel Steven«, begann sie fast unhörbar. »Er wird uns von seinen ältesten Erinnerungen aus der Armeezeit erzählen.« Großonkel Steven sah aus, als wäre er im Moment lieber in einem verdammten Schützengraben, aber er wartete geduldig, bis die Fragen begannen. Es überraschte nicht, dass Olivia wortwörtlich aus dem Fragenkatalog vorlas, den ich an die Schüler verteilt hatte. Er antwortete ihr knapp. Ein oder zweimal hörte ich ihre Mutter hinter der Kammer flüstern, »Sprich lauter, Olivia!« Typischer langweiliger Scheiß. Deshalb war ich fasziniert, als Olivia das Notizbuch wegklickte und fragte, »Warst du gerne in der Armee?« Das war völlig außerhalb des Drehbuchs. Großonkel Steven stieß das Keuchen eines Kettenrauchers aus. »Nö, aber ich war froh, aus meiner Stadt rauszukommen.«
»Wo warst du denn?«
»Balkan.«
»Aha«,
sagte sie. Ich bezweifelte, dass sie wusste, was der Balkan war, und mein Verdacht wurde bestätigt, als sie fragte,
»War Baukis sehr anders als hier?«
»Ja.« Meine Mutter räusperte sich hinter der Kamera, vielleicht um Großonkel Steven zu ermutigen, ein wenig mehr zu erzählen. Aber Olivia schien aufrichtig interessiert zu sein. »Onkel Steven«, fragte sie, »was ist deine schlimmste Erinnerung an die Armee?« Der alte Mann drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und erhob sich dann langsam aus seinem Stuhl. »Ich komme gleich wieder«, murmelte er. Die Kamera schaltete ab. Als der Bildschirm wieder aufblinkte, war alles wie zuvor, nur dass Großonkel Steven mehrere Zettel in Plastikhüllen auf den ganzen Mist auf seinem Couchtisch gelegt hatte. Eines hielt er in der Hand. »Ich war noch ein Kind, als ich eingezogen wurde«, sagte er und sah Olivia an. »So alt wie dein Bruder«, sagte er. Olivia nickte. »Ich habe nie einen Kampf erlebt. Meine beiden Einsätze waren in Städten in Osteuropa, die von Bürgerkriegen zerstört worden waren. Alles war ein einziges Durcheinander. Ich kam mir vor wie ein Hausmeister, verdammt nochmal. hustete Mama. Großonkel Steven seufzte und schaute auf sein Papier. Meine Einheit war einer Schule zugeteilt, die durch die ganze Gewalt zerstört worden war. Zerbrochene Fenster, eingestürzte Räume. Und aus irgendeinem Grund hat mich am meisten berührt, dass die Schule schon seit Jahren so war, bevor wir dort ankamen. Niemand hatte einen Finger gerührt, um sie zu reparieren. Ich habe gesehen, wie Kinder daran vorbeigelaufen sind, um Geld zu erbetteln oder was auch immer für einen Scheiß sie gemacht haben. Die Kamera senkte sich auf den Boden, als ich hörte, wie Mama ihren Großonkel Steven barsch anflüsterte. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagte, aber es war nicht schwer, es sich vorzustellen. »Willst du diese verdammte Geschichte hören oder nicht?« Ich hörte ihn daraufhin bellen. »Dann solltest du mich sie besser erzählen lassen, wie ich will.«
»Mom«, meldete sich Olivia, »bitte hör auf zu unterbrechen.«
»Präsentierst du das vor der Klasse?«
»Nein, wir geben es nur beim Lehrer ab.«
»Ich bin sicher, dass er das Wort Scheiße schon mal gehört hat«, sagte Großonkel Steven.
Ich war in der Tat kein Er, aber ansonsten war die Aussage zutreffend.
Die Kamera wurde hochgehoben und nach ein paar unscharfen Schärfeeinstellungen war die Aufnahme die gleiche wie zuvor.
»Ah, ich rede sowieso zu viel«, brummte er.
Er hob das Stück Papier in seiner Hand nahe an sein Gesicht.
»Im Keller habe ich diesen Brief gefunden. Ich wusste nicht, was drinsteht, aber ich habe ihn von einem Kumpel übersetzen lassen. Also werde ich ihn jetzt lesen und dann werde ich dir erzählen, was ich in diesem Keller gesehen habe.«
Ein Schauer lief mir über den Rücken. Mom zoomte an Großonkel Steven und seinen Brief heran. Seine gelähmten Hände zitterten, als er das Papier hochhielt. Er las Folgendes vor. »Sehr geehrter Herr, ich habe mein Land nie geliebt. So viele dieser Scharmützel sind aus Patriotismus geboren, ein Machtkampf um die Scherben eines einst großen Reiches, aber mir ist es egal, welchen Namen meine Heimat auf der Landkarte trägt. Diese Kämpfe sind sinnlos und ich halte mich so weit wie möglich von ihnen fern. Es waren nicht diese Angriffe und unorganisierte Gewalt, die meiner Frau und meinem Kind das Leben nahm. Es war eine Krankheit. Gott sei Dank ging es bei dem Baby schnell. Nadja litt länger. Ich sah mit Entsetzen zu und wusste, dass ich nichts für sie tun konnte. Mein einziger Trost ist, dass ich für sie da war, bei jedem Schritt auf dem Weg. Eines Tages ging ich nicht mehr zur Arbeit und niemand kam nach mir. Ich bezweifle, dass sie bemerkt haben, dass ich weg war. Da die Schule nur auf der anderen Seite des Feldes lag, das ich von meinem Fenster aus sehen konnte, wäre es ein leichtes gewesen, jeden Tag für ein paar Stunden zu gehen und schnell wieder nach Hause zu kommen, um mich um sie zu kümmern. Aber was sollte das bringen? Alles, was ich tat, war Böden putzen. Ich war für die Welt genauso nutzlos wie für meine Familie. Ich versuchte, Nadja ins Krankenhaus zu bringen, aber die Fahrt war zu lang und anstrengend. Ich brachte sie nach Hause und sie starb in der Nacht. Nachdem Nadja und das Baby weg waren, nun, ich erinnere mich nicht mehr an viel. Ich verließ meine Hütte nicht mehr, aß und schlief kaum noch, dachte oft daran, mir das Leben zu nehmen. So verlockend das auch war, ich fühlte mich wie gelähmt durch meine eigene Hilflosigkeit. Das Einzige, was mich bei Verstand hielt, war mein Radio. Ich schaltete es nicht ein einziges Mal aus. Auch wenn ich nicht auf die Worte hörte, die gesagt wurden, der Sender, den ich am deutlichsten verstand, war auf Englisch, glaube ich, dass ich kein bisschen spreche. Aber die Stimmen, die Musik und die Gewissheit, dass es ein Leben jenseits dieser gewalttätigen Stadt gibt, gaben mir Halt. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauerte, bis ich wieder das Tageslicht erblickte. Mir war schwindelig vor Hunger, also war es meine Priorität, etwas Essen zu finden. Mein Radio hatte ich natürlich dabei. Seit ich mich das erste Mal verkrochen habe, begleitet es mich überall hin. Es spricht mit mir, wenn ich schlafe und wenn ich aufwache. Ich weiß nicht, was es sagt, aber ich weiß, dass ich ohne es sterben würde. Als ich etwas Wasser und Essen hatte, kam mir der Gedanke, dass das Einzige, was ich noch tun könnte, wäre, wieder an die Arbeit zu gehen. Das tat ich dann auch. Am nächsten Morgen kehrte ich einfach zu der Schule zurück, in der ich als Hausmeister arbeitete und ging wieder an die Arbeit. Niemand machte eine große Sache daraus. Wie ich schon sagte, war Nadja schon seit langem krank und die Mitarbeiter der Schule wussten das. Ich weiß es zu schätzen, dass mich in den schwersten Tagen meines Lebens niemand gedrängt hat, wieder zur Arbeit zu kommen. Die Lehrer haben nie viel zu mir gesagt, aber wir haben uns auf dem Flur angelächelt und dieser gegenseitige Respekt war vielleicht der Grund, warum ich mich entschlossen habe, überhaupt wiederzukommen. Der Ort war ohne mich vor die Hunde gegangen, also habe ich einfach meinen Besen und meinen Lappen aus dem Schrank geholt und mich ans Putzen gemacht. Alle sind dankbar, dass ich wieder da bin, das weiß ich. Und das Beste daran ist, dass sich niemand an meinem Radio stört. Ich habe es überall dabei und stelle es so leise ein, dass es die Schüler nicht stört. Es hat sich noch nie jemand beschwert. Ich vermute sogar, dass sie es mögen. Das Schulhaus ist nicht sehr groß, aber sehr wartungsintensiv. Die Böden sind immer klebrig und fleckig, sodass ich die meiste Zeit damit verbringe, sie zu wischen. Kinder machen Dreck. Ich schätze, deshalb bin ich noch im Geschäft. Manchmal muss ich Dinge umstellen, um sicherzustellen, dass ich jeden Fleck auf dem Boden schön und sauber bekomme, aber darauf bin ich stolz. Und die Reparaturen. Die Schule braucht immer mal wieder eine Auffrischung und ich helfe gerne. An manchen Tagen baue ich einen Schreibtisch wieder auf, der kaputt gegangen ist, während ich mit dem Radio mitpfeife. An anderen Tagen kümmere ich mich um ernstere, strukturelle Probleme.
An solchen Tagen fühle ich mich wirklich nützlich, wie ein Rädchen in einer größeren Maschine. Wie könnte diese Schule ohne mich überleben? Es hat lange gedauert, aber jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass ich eine Aufgabe habe. Hinter der Schule gibt es eine Vorratskammer, die voll mit haltbaren Lebensmitteln ist. Als Gegenleistung für die Bezahlung darf ich so viel Essen mitnehmen, wie ich brauche. Diese Regelung ist in Ordnung. Was soll ich denn mit Geld anfangen? Früher habe ich die Lebensmittel zu mir nach Hause gebracht, nur ein Feld von der Schule entfernt. Aber als ich anfing, im Keller zu schlafen, schien das niemand zu bemerken. Diese Schule ist etwas Besonderes für mich und ich kann sie nicht unbewacht lassen. Wenn mich die Erinnerung an meine Frau und mein Baby bedrängen, drehe ich das Radio lauter, um diese Gedanken zu übertönen. Das klappt bei mir jedes Mal. Außer heute Morgen. Denn heute Morgen wachte ich mit Totenstille auf. Ich untersuchte das Radio hektisch, um zu sehen, was passiert war. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, wie viele Tage hintereinander ich es benutzt habe. Hat es einfach sein Leben ausgelebt und ist auf natürliche Weise gestorben? Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, es zu reparieren. Die meiste Zeit davon habe ich geweint. Ich verliere den Verstand ohnehin. Ich habe mir bis zum Sonnenuntergang Zeit gelassen. Wenn ich es bis dahin nicht reparieren kann, werde ich mir das Leben nehmen. Ich schreibe dies, weil das Sonnenlicht zu sterben beginnt und ich weiß, was mein Schicksal sein wird. Ich habe darüber nachgedacht, ein letztes Mal durch die Flure meiner Schule zu gehen und mich von den Schülern und Lehrern zu verabschieden. Ich weiß, dass man mich vermissen wird, aber ich kann mich nicht überwinden, diesen Raum zu verlassen. Ich kann nirgendwo hingehen, weil ich weiß, dass mein Radio hier drin tot ist. Ich habe keine Tränen mehr in mir. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr zu Atem komme. Ich habe das wenige Essen, das ich im Magen hatte, erbrochen und mir wird wieder schwindelig, wie nach Nadias Tod. Ich bin nicht mehr lange auf dieser Welt. Aber bevor ich mir das Leben nehme, habe ich die Tür zu diesem Raum geschlossen und einen Stuhl unter die Klinke geklemmt. Es ist der einzige Raum im Keller und hat einen kleinen Fensterflügel, der gerade genug Licht hereinlässt, damit ich sehen kann, was ich tue. Wenn jemand so freundlich ist, nach mir zu suchen, sollte er nicht mit diesem grausigen Anblick konfrontiert werden. Vielleicht sehen sie, dass die Tür versperrt ist, riechen meinen verrottenden Körper und vergessen einfach, dass ich je existiert habe. Aber ich habe sowohl mein Radio als auch diesen Zettel vor die Tür gelegt. Gütiger Herr, wenn Sie dies lesen, habe ich eine bescheidene Bitte. Bitte reparieren Sie es. Retten Sie mein Radio. Es hat es nicht verdient, in seinem Schlaf zu sterben, und ich schäme mich, dass ich es nicht wiederbeleben kann. Jetzt bin ich bereit, Nadia und der kleinen Ludmilla im Himmel Gesellschaft zu leisten. Ich hoffe, dass diese Schule einen anderen Hausmeister finden wird, der sie so liebt und pflegt wie ich. Die Stunde ist gekommen. Vergessen Sie mein Radio nicht. Stanislav. Als Mama wieder herauszoomte, hatte Olivia Tränen in den Augen. Danke, dass du uns teilhaben lässt, Onkel Steven, sagte Mom mit erstickter Stimme. Ich glaube, wir haben genug. Warte, Olivia zwitscherte. Er hat gesagt, es gibt noch mehr. Was habt ihr denn gefunden? Bevor Großonkel Steven den Mund öffnen konnte, verschwand das Bild. Mir fiel die Kinnlade herunter. War es das? Was hat Großonkel Steven gesehen? Prompt fiel mir ein, dass es noch eine zweite Disk gab. Diese war nicht beschriftet, aber ich hoffte, dass sie den Rest des Interviews enthielt. Es gab kein Video, nur Audio. Die Stimme, die ertönte, war die von Olivia. Hallo, Miss Garrity. Es tut mir leid wegen meiner Mutter, aber sie hat sich geweigert, den Rest des Gesprächs mit meinem Onkel aufzunehmen. Aber ich habe ihn gebeten, fortzufahren und die Geschichte heimlich als Sprachnotiz auf meinem Handy aufgenommen. Ich erinnere mich, dass sie Anfang des Jahres gesagt haben, dass die Geschichte von Leuten geschrieben wird, die Kriege gewinnen. Sie holte tief Luft und fing an zu weinen. Aber die Geschichte eines jeden ist wichtig, selbst wenn es sich um traurige, erbärmliche Menschen handelt und selbst wenn sie in ihrem Leben nie etwas gewonnen haben. Seit ich dieses Projekt abgeschlossen habe, habe ich keine Nacht mehr durchgeschlafen. Aber Sie müssen sich anhören, was mein Onkel zu sagen hat. Auch mir standen die Tränen in den Augen. Die Aufrichtigkeit ihrer Worte war wunderschön. Ich fühlte mich auch geschmeichelt, dass sie sich an eine abgedroschene Phrase erinnerte, mit der ich um mich warf, weil meine Geschichtslehrer sie zu mir sagten. Bevor ich zu sentimental wurde, begann der Ton von neuem. »Na schön«, sagte Mom frustriert. »Wenn ihr den Rest der Geschichte hören wollt, gut, aber das ist nicht für ein Schulprojekt geeignet.«
»Lass mich ausreden«, schnauzte Großonkel Steven. »Wenn es zu viel für dich ist, kannst du dir in der Küche einen Snack holen. Aber Olivia will wissen, was passiert ist.«
Ich hörte ihre Mutter etwas murmeln und weggehen. Olivia und ihr Onkel waren allein. Ich stellte mir vor, wie sie ihn erwartungsvoll ansah. »Und? Hast du das Radio gefunden? Oder ist es kaputt gegangen, als die Schule in die Luft geflogen ist?« Er räusperte sich und ich hörte das deutliche Klicken eines Feuerzeugs.
»Auf dem Brief«, begann er langsam, »stand ein Datum.«
»Welches Datum?« erkundigte sie sich ungeduldig.
»Es war 2 Wochen, bevor wir mit dem Wiederaufbau der Schule begonnen haben.«
»Hattest du nicht gesagt, die Schule sei vor 2 Jahren zerstört worden?«
»Ja«, antwortete Großonkel Steven. »Das war sie.«
Es herrschte Schweigen, während ich eine Gänsehaut auf meinem Arm spürte.
Die Bilder, die mir in den Sinn kamen, waren fast zu überwältigend, um sie in Worte zu fassen, aber Großonkel Steven brachte sie mühelos auf den Punkt. Offensichtlich hatte er sein ganzes Leben damit verbracht, darüber nachzudenken.
Dieser Mann, dieser Stanislav, ging in ein zerstörtes, zerfallenes Schulhaus und wischte Blut und Schutt auf, als wären es verschüttete Getränke und Staub. Er lächelte die Leichen im Flur an und glaubte, dass sie ihn anlächelten, weil sie sein Radio mochten. Er bewegte sich um die Leichen herum, damit er den Boden unter ihnen kehren konnte. Das Dach war halb eingestürzt und als es regnete, musste er klatschnass geworden sein, aber er war so vergesslich, dass er nicht einmal etwas spürte. Ich konnte hören, wie Olivia unaufhörlich weinte. Ich habe die Speisekammer gefunden, von der er gesprochen hat. Da waren nur eingelegte, konservierte Lebensmittel drin, die wahrscheinlich scheiße schmeckten. Das meiste Zeug war verschimmelt.
Hast du den toten Körper gesehen?
Ja. Von der Decke hängend, aber immer noch erstaunlich lebensecht. Er war nicht verrottet. Das war vor Jahren noch nie passiert.
Sah er friedlich aus? Fragte sie mit einem Anflug von Verzweiflung in der Stimme.
Kann ich dir nicht sagen. Der Geruch war widerlich und sein Gesicht war blau und seine Augen waren gewölbt. Etwa so.
Ich stellte mir vor, wie er es demonstrierte. Und das Radio? Meinte Olivia.
Ich hörte, wie Großonkel Steven einen Langzug von seiner Zigarette nahm. Es war da, jawohl. Und es war noch an.
Creepy.
Dein Blick war gerade Gold wert. Also ich, jedem, der gerade zuhört, würde ich empfehlen, geht auf Spotify oder YouTube und guckt euch diesen Blick an. Ey, zuerst denkst du halt so, ey, Living History Projekt, cool, gerade wir als Mittelalter-Fanaten kannst du ja reden. Dann kommt halt eben so diese Krieg-Story und denkst du halt schon so, was kommt jetzt? Wir haben schon eine ähnliche Story mit dem Zug nach Westen auch hier gehabt. So, wird das jetzt wieder so eine typische Kriegsreflexion werden oder wo geht die Reise hin? Ja, und dann die Story rund um Stanislav.
Das hat mir richtig traurig gemacht. Das war so, war der Arme. Verliert eigentlich alles. Aber ich habe schon im Hinterkopf eben, weil der Onkel ja gesagt hat, die Schule ist ja jahrelang weggebombt gewesen. Das war dann so, geht er immer in eine Schule? In eine kaputte Schule? Und dann, wo er dann gesagt hat, es klebt immer der Bund, er hat gesagt, Blut klebt, wenn es trocknet.
Ey, es ist...
Und das war dann so, oh.
Einerseits ist es makaber AF, dass der in eine zerbombte Schule geht und da eben die ganze Zeit neben den Leichen da so frisch fröhlich herumwirkt. Aber andererseits ist es halt so wir beide kennen ja den Anime Die letzten Glühwürmchen. Keine Ahnung, ob sie ZuhörerInnen auch kennen. Ist halt auch so eine tragisch schöne Nachkriegsgeschichte. Und bei Stanislav bekomme ich auch so letzte Glühwürmchen-Vibes irgendwie. So eine tragische, traurige Einzelstory, wie sie sie zu Tausenden leider in so Situationen immer gibt, der einfach alles verloren hat und halt so in seiner eigenen kleinen Welt gelebt hat und halt bis zum Ende zufrieden dann auch war.
Also es hat den höchstwahrscheinlich der Wahnsinn ereilt vor lauter Trauer. Weil das war, was, wenn der Wahnsinn einen erwischt, dann...
Eben.
Aber ab und zu ist es besser. Weil stell dir vor, er hätte seine geliebte Schule in dem Zustand gesehen, in dem sie eigentlich war.
Das ist nämlich tatsächlich ein Thema, darauf möchte ich mit dir jetzt noch ein bisschen eingehen. Weil ja der Steven dann gesagt hat, das Radio war noch an. Glaubst du, ging es wieder an oder war es nie kaputt?
Ich glaube, es war nie kaputt.
Das glaube ich nämlich auch fast so. Er hat seinen Lebenswillen verloren oder der Wahnsinn ist abgeschwächt. Und er wollte gehen und darum hat er das Radio nicht mehr wahrgenommen. In seinem Wahnsinn war es kaputt, obwohl es eigentlich eh immer ging.
Das war halt der letzte Tropfen, der dieses Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und ich glaube, sein Gehirn hat halt einfach ausgeschaltet. Und gesagt so,
It's over.
Ja.
Ja, genau die Theorie habe ich nämlich auch. Ich meine, wie gesagt, ich bin as always natürlich für andere Theorien offen. Das ist eh klar. Aber ich... Ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Also tragisch, creepy und halt auch irgendwo schön ist das falsche Wort. Es ist berührend. Weil schön kann man zu sowas echt nicht sagen.
Ja, schön ist das nicht, aber
berührend.
Es ist halt auch das Leben.
Das stimmt. So am Ende des Tages ist es halt das knallharte, unerbarmliche Leben. Ich würde gerne sagen, so, ey, jetzt nach diesem tiefen Downtalk, nach so einer krassen Geschichte, bessern wir uns jetzt wieder, aber ich weiß, welche Geschichte kommt. Es wird schlimmer.
Nö.
Einfach nö.
Wir gehen zu einem anderen Krieg. In den 1940ern. Ich glaube, ganz viele ahnen schon. Also ich habe das russische Schlafexperiment mitgebracht. Und auf der Seite, wo ich das gefunden habe, da war ein netter Hinweis mit, dass diese Creepypasta zur Kult-Creepypasta zählt und ein wichtiger Bestandteil des Genres ist. Und ich fand das ziemlich cool. Und das ist die Creepypasta, die mich allgemein zu den ganzen Horror und Grusel und Urban Legends gebracht hat. Und ich glaube, ganz viele andere auch.
Ich glaube eben nämlich fast, das ist eine der bekanntesten Creepypastas schlechthin. Und darum, ich weiß, ich bin teilweise lästig mit den ganzen Aufforderungen, aber ich bin halt auch ein verdammt neugieriger Mensch. Aber ich kann es bestätigen. Ja. Bevor ihr die Geschichte hört, kommentiert oder schreibt mir einfach mal, kennt ihr die Creepypasta schon oder gibt es jemanden, der sie nicht kennt? Oder mich würde es einfach interessieren, weil für mich war es eben auch einer der Einstiege und so die, einer der ältesten und bekanntesten Creepypastas.
Ja.
Will wissen, ob es dann nur uns so geht.
Ja, das wäre wirklich interessant, weil eben das ist die Creepypasta. Also ich glaube, in unserem Freundeskreis, wenn wir über Creepypasta reden, denken die meisten an die hier.
Eben.
An das Schlafexperiment.
Und für alle, die es nicht kennen oder es nicht mehr so in Erinnerung haben, würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Story rein, bevor wir schon vor der Story diskutieren anfangen.
Genau. Also vielleicht der Hinweis, das ist wieder eine ältere Geschichte. Hier ist ebenfalls der Autor nicht bekannt. Okay. In den späten 40ern hielten sowjetische Forscher 5 Menschen für 15 Tage wach, indem sie ihnen experimentelles, auf Wachmachern basierendes Gas benutzten. Sie wurden in einer abgeriegelten Einrichtung aufbewahrt, um ihre Sauerstoffzufuhr zu überwachen, da das Gas in hoher Konzentration tödlich war. Dies geschah, bevor es Überwachungskameras gab, also hatten sie nur Mikrofone und 10 cm dicke verglaste Bullaugenfenster, um sie zu überwachen. Die Kammer war mit Büchern, Liegen, ohne Bettwäsche, fließendem Wasser, einer Toilette und genug Essen für mindestens einen Monat ausgestattet. Die Testpersonen waren politische Gefangene, die während des Zweiten Weltkrieges als Gegner der Sowjetunion angesehen wurden. Die ersten 5 Tage lang war alles gut. Die Versuchspersonen beschwerten sich kaum, so wurde ihnen doch versprochen, dass sie befreit werden würden, wenn sie sich fügten und 30 Tage lang nicht schlafen würden. Ihre Gespräche und Aktivitäten wurden aufgezeichnet und es fiel auf, dass sie sich über immer traumatischere Unfälle in ihrer Vergangenheit unterhielten. Und der generelle Ton ihrer Unterhaltungen nach den 4-Tages-Marke einen dunklen Ton annahm. Nach 5 Tagen begannen sie sich über die Umstände und Ereignisse zu beschweren, die sie in diese Situation geführt hatte. Und es zeigte sich eine massive Paranoia bei den Testpersonen. Sie hörten auf, miteinander zu reden und begannen stattdessen damit, den Mikrofonen und den von ihnen spiegelnden Bullaugen Dinge zuzuflüstern. Merkwürdigerweise schienen sie alle zu glauben, dass sie das Vertrauen der Forscher gewinnen könnten, indem sie ihre Kameraden, die Leute, die mit ihnen gefangen waren, verrieten. Anfangs nahmen die Forscher an, dass dies ein Effekt des Gases sei. Nach 9 Tagen fing der erste von ihnen zu schreien an. Er rannte 3 Stunden lang durch die Kammer, so laut schreiend wie er konnte. Er versuchte weiter zu schreien, brachte aber nur gelegentlich kleine Fiepser hervor. Die Forscher schlussfolgerten, dass er seine Stimmbänder zerrissen hatte. Das Verblüffendste an seinem Verhalten war aber, wie die anderen darauf reagierten. Oder eben nicht darauf reagierten. Sie fuhren fort, in die Mikrofone zu flüstern, bis der zweite Gefangene zu schreien anfing. Die 2 nicht schreienden Gefangenen zerlegten die Bücher, schmierten Seite für Seite mit ihren Ausscheidungen voll, klebten sie dann ruhig über die Glasscheiben. Das Schreien stoppte abrupt. So auch das Flüstern in die Mikrofone. 3 weitere Tage verstrichen. Die Forscher checkten stündlich die Mikrofone, denn sie hielten es für unmöglich, dass bei 5 Insassen kein Geräusch produziert wurde. Der Sauerstoffverbrauch in der Kammer deutete darauf hin, dass alle 5 noch am Leben seien. Es wurde sogar so viel Sauerstoff verbraucht, wie er von 5 Männern, welche schwerste körperliche Arbeit durchführten, verbraucht werden würde. Am Morgen des 14. Tages taten die Forscher etwas, von dem sie sagten, dass sie es nicht tun würden, um eine Reaktion von den Gefangenen zu bekommen. Sie benutzten die Sprechanlage in der Kammer, in der Hoffnung, eine Antwort von den Insassen zu bekommen, von denen sie befürchteten, dass sie entweder tot oder hirntot waren. Sie sagten an: "Wir öffnen nun die Kammer, um die Mikrofone zu testen. Tretet von der Tür zurück, legt euch flach auf den Boden oder ihr werdet erschossen. Befolgung wird für einen von euch seine sofortige Freiheit bedeuten." Zu ihrer Überraschung hörten sie zur Antwort einen einzigen ruhigen, gesprochenen Satz: "Wir wollen nicht mehr befreit werden." Eine Diskussion brach unter den Forschern und den militärischen Kräften, welche den Test finanzierten, aus. Da es ihnen nicht möglich war, weitere Antworten durch die Sprechanlage zu erhalten, entschieden sie schlussendlich, die Kammer um Mitternacht am 15. Tag zu öffnen. Der Kammer wurde sämtliches Gas entzogen, mit frischer Luft durchflutet und sofort begannen Stimmen durch das Mikrofon Einspruch zu erheben. Drei verschiedene Stimmen fingen an zu flehen, als ginge es um das Leben einer ihrer Geliebten. Sie sollten das Gas wieder anmachen. Die Kammer wurde geöffnet, Soldaten hineingeschickt, um die Testsubjekte zu holen. Sie begannen lauter als je zuvor zu schreien, und so taten es auch die Soldaten. Als sie sahen, was in der Kammer war, 4 der 5 Menschen waren noch am Leben, obwohl niemand wirklich behaupten könnte, dass der Zustand, in dem sie sich befanden, als lebend zu bezeichnen sei. Die Essensrationen nach Tag 5 wurden nicht einmal angefasst. Fleischfetzen von Oberschenkeln und Brust der toten Testsubjektes waren in das Abflussrohr in der Mitte des Raumes gestopft worden, weshalb sich eine 10 cm dicke Schicht Wasser auf dem Boden verteilte. Wie viel genau von dem Wasser eigentlich Blut war, wurde nie ermittelt. Auch alle 4 überlebenden Testsubjekte fehlten große Stücke ihrer Muskeln und Haut. Zerstörtes Fleisch und entblößte Knochen an den Fingerspitzen wiesen darauf hin, dass die Wunden mit der Hand und nicht wie ursprünglich vermutet mit den Zähnen zugefügt wurden. Eine genauere Untersuchung der Position und Winkel der Wunden ließen darauf hinschließen, dass die meisten, wenn nicht sogar alle, selbst zugefügt waren. Die Abdominalorgane unterhalb des Brustkorbes aller 4 Testsubjekte wurden entfernt. Obwohl Herz, Lunge und Zwerchfell noch am richtigen Platz waren, waren die Haut und die meisten Muskeln an den Rippen abgerissen worden, weshalb die Lunge durch den Brustkorb zu sehen war. Die Adern und Organe blieben intakt. Sie wurden nur herausgenommen und auf den Flur gelegt. Verteilt um die ausgeweideten, aber noch lebenden Körper der Testpersonen. Die Verdauungstrakte aller 4 konnten arbeitend gesehen werden, wie sie Essen zersetzten. Es wurde schnell offenkundig, dass das, was sie verdauten, ihr eigenes Fleisch war, welches herausgerissen und über Tage gegessen wurde. Die meisten der Soldaten waren russische Spezialagenten, aber trotzdem weigerten sich viele, in die Kammer zurückzukehren und die Testsubjekte zu entfernen. Diese fuhren sofort zu schreien, man solle sie in der Kammer zurücklassen, und sie baten, verlangten, man solle das Gas wieder anstellen, aus Furcht davor, dass sie sonst einen einschliefen. Zur Überraschung aller kämpften die Testsubjekte erbittert dagegen an, aus den Kammern entfernt zu werden. Einer der russischen Soldaten starb daran, dass seine Kehle herausgerissen wurde. Ein anderer wurde schwer verletzt, als ihm die Testikel abgerissen und eine Arterie in seinem Bein von den Zähnen einer Versuchsperson durchtrennt wurde. 5 weitere verloren ihr Leben, wenn man die hinzuzählt, die in den folgenden Wochen Selbstmord beginnen. Während des verzweifelten Kampfes riss die Milz von einer der 4 lebenden Testpersonen und er verblutete fast auf der Stelle. Die medizinischen Forscher versuchten, ihn zu beruhigen, was sich als unmöglich herausstellte. Ihm wurden die 10-fache Dosis Morphium verabreicht und trotzdem kämpfte er wie in die Enge getriebenes Tier, wobei die Rippen und Arm eines Doktors brach. Sein Herz konnte ganze 2 Minuten schlagen gesehen werden, nachdem er so weit ausgeblutet war, dass sich mehr Luft als Blut in seinen Blutbahnen befand. Sogar nachdem er es aufgehört hatte zu schlagen, schrie und zuckte er noch für weitere 3 Minuten, im verbitterten Versuch, jemanden in seiner Reichweite anzugreifen. Und wiederholte nur immer und immer wieder das Wort mehr. Schwächer und schwächer, bis er endlich still wurde. Die überlebenden Daltres-Personen wurden gebändigt und in eine medizinische Einrichtung gebracht. Die 2 mit intakten Stimmbändern bettelten immer wieder nach dem Gas und forderten, wachgehalten zu werden. Der am schwersten Verletzte der 3 wurde zum einzigen OP-Saal gebracht, den die Einrichtung hatte. Während man ihn darauf vorbereitete, dass die Organe zurück in seinen Körper platziert werden, stellte sich heraus, dass er immun gegen das Betäubungsmittel war, das sie ihm verabreichten, um ihn auf die Operation vorzubereiten. Er kämpfte wild gegen seine Fesseln an, als ihm das Narkosegas verabreicht wurde. Er brachte es fertig, sie fast komplett durch einen 10 cm dicken Lederriemen an seinem Arm zu reißen, obwohl er 100 kg schwerer Soldat diesen Arm festhielt. Man brauchte nur ein wenig mehr Narkosegas als normal, um ihn zu narkotisieren, und sobald seine Augenlider flatterten und sich schlossen, stoppte sein Herz. Bei der Autopsie der Testperson, die auf dem OP-Tisch starb, konnte man feststellen, dass sein Blut 3-mal so viel Sauerstoff enthielt als das eines normalen Menschen. Die Muskeln, die immer noch an seinem Skelett angebracht waren, waren schwer verletzt und er hatte sich in seinem verzweifelten Kampf, nicht überwältigt zu werden, 9 Knochen gebrochen. Die meisten davon aus der Kraft, die seine eigenen Muskeln auf sie ausgeübt hatten. Die 2. Überlebenden waren der erste der Gruppe gewesen, der mit dem Schreien angefangen hatte. Da seine Stimmbänder zerstört waren, war es ihm nicht möglich, um eine OP zu bitten oder gegen sie zu protestieren. Und er reagierte nur, indem er heftig den Kopf schüttelte, als das Narkosegas in seine Nähe gebracht wurde. Er nickte, als jemand widerwillig vorschlug, die OP ohne Narkose durchzuführen, und er reagierte während der 6 Stunden langen OP nicht, während er seine abdominalen Organe ersetzt bekam und versucht wurde, diese mit dem, was von seiner Haut noch übrig war, zu bedecken. Der durchführende Arzt sagte wiederholt, dass es medizinisch unmöglich sein müsste, dass der Patient noch am Leben war. Eine entsetzte Krankenschwester, die bei der OP assistierte, sagte, dass sich der Mund des Patienten zu einem Lächeln verzog, immer wenn sein Blick ihren traf. Als die Operation endete, sah das Testsubjekt den Chirurgen an und fing an, laut zu schnauben, in dem verzweifelten Versuch zu sprechen. In der Annahme, dass diese etwas von enormer Wichtigkeit sein musste, holte der Chirurg Stift und einen Notizblock hervor, damit der Patient seine Nachricht schreiben konnte. Sie war simpel. Schneidet weiter. Den anderen 2 Testsubjekten widerfuhr dieselbe Prozedur. Bei beiden wieder ohne Narkose. Trotzdem musste ihnen ein Lähmungsmittel gespritzt werden. Der Chirurg fand es unmöglich, die OP durchzuführen, während die Patienten andauernd lachten. Sobald die paralysiert waren, konnten die Testpersonen die anwesenden Forscher nur noch mit ihren Blicken verfolgen. Das Lähmungsmittel verließ ihren Kreislauf nach einer abnormal kurzen Zeit und sie versuchten früh, ihre Fesseln zu entkommen. Sobald sie reden konnten, baten sie wieder um das Wachmachergas. Die Forscher fragten sie, warum sie sich selbst verletzt hatten, warum sie ihren eigenen Gedärme ausgerissen hatten und warum sie wieder das Gas verabreicht bekommen wollten. Ihnen wurde nur eine Antwort gegeben: Ich muss wach bleiben. Die Fesseln der 3 Testsubjekte wurden fester gezogen und sie wurden zurück in die Kammer gebracht, wo sie darauf warteten, zu erfahren, was mit ihnen geschehen sollte. Die Forscher, die mit der Wut ihrer militärischen Gönner darüber, dass ihre ursprünglichen Ziele verfehlt hatten, konfrontiert wurden, schlugen vor, die überlebenden Testpersonen einzuschläfern. Der befehlshabende Offizier, ein Ex-KGB-Mitglied, sah stattdessen Potenzial und wollte sehen, was geschehen würde, wenn man sie wieder unter Gas setzt. Die Forscher protestierten heftig, wurden aber überstimmt. In Vorbereitung darauf, wieder in die Kammer eingesperrt zu werden, wurden die Testpersonen an ein EEG angeschlossen. Ihre Fesseln wurden für eine lange Gefangenschaft gepolstert. Zur Überraschung aller hörten die drei mit den Kämpfen auf, sobald jemand durchblicken ließ, dass sie wieder unter dem Gas stehen würden. Es war offensichtlich, dass alle drei an diesem Punkt hart darum kämpften, wach zu bleiben. Eine der Testpersonen, die sprechen konnte, summte laut und lang. Die stumme Testperson drückte mit aller Macht gegen seine Fußfesseln, erst links, dann rechts, dann wieder links, nur um sich auf etwas zu konzentrieren. Der letzte Gefangene hielt seinen Kopf vom Kissen hoch und blinzelte rapide. Da er der Erste war, der an dem EEG angeschlossen worden war, beobachteten die meisten der Forscher überraschend seine Gehirnströme. Für die meiste Zeit waren sie normal, aber manchmal erstarben sie unerklärlicher Weise. Es sah so aus, als ob er wiederholt einen Hirntod erleiden würde. Bevor alles wieder normal wurde, während sie sich auf das Papier konzentrierten, welches aus dem Gehirnstrommesser kam, sah nur eine Schwester, wie sich ein Auge im gleichen Moment schloss, indem sein Kopf auf das Kissen prallte. Seine Gehirnströme wechselten sofort zu denen des Tiefschlafs. Dann erstarben sie zum letzten Mal, während sein Herz gleichzeitig aufhörte zu schlagen. Das einzige verbliebene Testsubjekt, welches noch sprechen konnte, fing an zu schreien. Man soll ihn sofort einsperren. Seine Hirnströme zeigten die gleichen Anzeichen wie die des Mannes, der dadurch starb, dass er einschlief. Der Kommandant gab den Befehl, die beiden überlebenden Testsubjekte sowie drei Forscher in die Kammer einzuschließen. Einer der ernannten drei zog sofort eine Pistole und schoss dem Kommandanten zwischen die Augen, drehte dann die Pistole zum stummen Testsubjekt und schoss ihm ebenfalls in den Kopf. Er zielte mit der Waffe auf die verbliebene Testperson, die immer noch an das Bett gefesselt war, während die anderen Forscher und Mediziner aus dem Raum flohen. »Ich werde hier nicht mit diesen Dingern eingesperrt werden. Nicht mit dir«, schrie er den Mann an, der an das Bett gebunden war. »Was bist du?«, fragte er. »Ich muss es wissen.« Die Testperson lächelte. »Hast du es einfach so vergessen?«, fragte die Testperson. »Wir sind du. Wir sind der Wahnsinn, der in euch allen lauert, in euren tiefsten Tiergehirnen, immer darum flehend, freigelassen zu werden. Wir sind das, wovor ihr euch jede Nacht in euren Betten versteckt. Wir sind das, was ihr betäubt bis zur Stille und Paralyse, während ihr euch zu eurem nächtlichen Zufluchtsort begebt, den wir nicht betreten können.« Der Forscher hielt kurz an, er zielte dann auf das Herz der Testperson und feuerte. Das EEG starb, während die Testperson schwach herauswirkte, so fast frei.
Ah, es ist so schön. Ja. Ich habe echt viele kleine Details über die Jahre vergessen, ist mir jetzt aufgefallen. So. Ja. Also tat gut, sie mal wieder in voller Länge zu hören.
Ja, was mir immer in Erinnerung blieb, war dieser letzte Absatz.
Über den Wahnsinn?
Genau. Mhm. Das ist auch das Denkwürdigste an dem allen. Dieser Wahnsinn, der in uns allen schlummert.
Das stimmt, wenn du die Creepypasta so per se betrachtest, ist das eigentlich so die Kernmessage davon. Also verdammt gut auch, nehme ich dir die generelle Überlegung dann dahinter, was da jetzt alles passiert ist. Das ist halt so die Parabel eigentlich, kannst du ja sagen, ja.
Was ich gerade amüsant finde, dass der letzte Absatz passt auch gut zu dem Wahnsinn aus deiner Geschichte.
Stimmt, so gesehen. Stimmt. Ja. Also wir haben ein Wahnsinns-Special heute.
Wörtlich.
Nee, ja. Für mich blieb tatsächlich diese Creepypasta aus einem anderen Grund so in Erinnerung. Wie gesagt, das war ja eine der ersten, die ich kannte, und es ist schon ewig her, da war dieser Begriff der Creepypasta noch gar nicht so verbreitet. Und da war auf einmal diese Geschichte so, ist die jetzt real, ist die nicht real? So bis man mal checkt hat, dass das halt wirklich so hobbymäßig geschrieben eine Story ist. Und das Problem, was dann tatsächlich war, eben so Internet war damals noch nicht so, wie es heute ist. Viele haben die Geschichte aufgefasst, ein bisschen umgeschrieben, und du hast auf einmal so viel über irgendwelche russischen Experimente, übers Wachhalten gelesen, du wusstest in dem Moment echt nicht mehr, was ist jetzt Fiktion und was ist tatsächlich journalistisch ermittelt. So, und der Ursprung, zumindest in der Bubble, wo ich da recherchiert habe, war von dieser Creepypasta raus. Und ich hatte da echt einige Zeit lang Probleme damit, Fiktion von Realität zu unterscheiden. Was halt heutzutage, glaube ich, gerade in puncto Fake News und Co. nochmal eine Schippe schwieriger sein dürfte.
Ja, ich habe eben, als ich die das erste Mal gelesen habe, und ich tendiere ja immer zum hyperfokussieren und dann in einen Schwall zu fallen. Ich glaube, die Creepypasta ist auch ein bisschen der Grund, wieso ich so fasziniert vom Zweiten Weltkrieg bin. Weil ich habe dann, als ich die das erste Mal gelesen habe, habe ich dann angefangen so, ist das echt? Ist das nicht echt? Was zum... Dann habe ich angefangen zu recherchieren, ob es das wirklich gab oder nicht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, warte mal, wenn das die Russen waren, werden sie das, glaube ich, nicht im Internet veröffentlichen. Und irgendwann war dann so, das ist ein Creepypasta, eine Urban Legend. Und das war so, ah, was ist eine Urban Legend? Neuer Hyperfokus.
Ja, so ungefähr kann man sich das echt vorstellen. So. Aber eben, die Geschichte hat uns und ich glaube viele, gerade aus unserer Generation, auch nachhaltig geprägt. Weil heutzutage gibt es extrem viele Creepypastas, wie man auch hier im Podcast merkt. Wir haben jetzt schon beide über 100 Creepypastas vorgelesen. Es gibt verdammt viele gute, es gibt manche größere, bekanntere, wie das No End House, was wir hatten. Oder ich schätze mal, dass die auch heutzutage noch sehr bekannt ist, das russische Schlafexperiment. Aber man weiß es halt, so Creepypasta ist so ein eigenes Genre geworden. Es gibt auch, wir sind ja hier nicht der einzige Podcast, es gibt viele, die Creepypasta schreiben, vortragen. Es ist halt innerhalb des Horror-Genres ein cooles Subgenre geworden. War es halt damals alles noch nicht.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es heute noch so die Wirkung hätte, wenn die Story rauskommt wie damals.
Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Wir haben eine Übersättigung des Marktes.
Kann man so sagen, glaube ich fast,
ja. Das fällt halt auf. Man liest eine Geschichte und erkennt sofort, Creepypasta.
Ja, die ging ja, glaube ich, wurde so zur Legende, eben weil es damals dieses Unwissen noch gab. So, ja. Es ist eine coole Creepypasta, steht, glaube ich, außer Frage, auch gerade mit dieser Message dahinter, eine schöne, etwas blutrünstige Creepypasta im Vergleich zu anderen. Aber eben, wie du sagst, sie würde in der Masse untergehen, weil es halt echt viele gute Autoren und viele gute Creepypastas gibt und dass sie zur Legende wurde, lag einfach an der Zeit.
Genau. Ich glaube, sie ist ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen wie, wie heißt er denn? Der Slenderman.
Mm.
Und der Slenderman ist ja die Urban Legend und Creepypasta, die es gibt.
Das waren so quasi die alten Zeiten, die großen Zeiten, wo das noch was Neues war. Ich bin gespannt, welche große Welle als nächstes kommen wird, weil eben zu unserer Zeit, Blöck sagt, ja, wir sind schon so alt, dass ich zu unserer Zeit sagen kann, waren es eben diese Creepypastas, diese Urban Legends, die auf einmal erschienen. Ich glaube, heutzutage, die nächste große Welle, ich weiß noch nicht wie, ich bin da nicht kreativ genug im Denken, aber die nächste große Welle wird irgendwas mit der AI zu tun haben, mit Midjourney und Co., wird irgendwas in die Richtung auch wieder ploppen. Und dann entsteht vielleicht ein komplett neues Horrorgenre, was ich persönlich hart feiern würde, muss ich gestehen.
Ja, ich vermute, dass es vielleicht in die Richtung Black Mirror gehen wird.
Ja.
Also so eher so Kurzmedien. Und eben AI-gesteuerte Kurzmedien Richtung Horror.
Ja, also so Terminator auf nochmal krasser.
Ja.
Bin gespannt, was die Zukunft bringen wird. Aber darüber haben unsere ZuhörerInnen ja jetzt länger Zeit zu grübeln, weil, wie gesagt, wir gehen in die Pause. Das war's fürs Erste. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Dabeisein.
Gerne.
Freue mich auf eine Wiederholung hoffentlich.
Ja, falls du mich dabei haben willst.
Das entscheiden die ZuhörerInnen, aber ich glaube, das Feedback wird eindeutig werden. Ich wünsche euch ganz schöne Sommertage, wenn ihr die Folge aktuell hört. Wenn ihr sie erst im Herbst hört, dann willkommen zurück. Die nächsten Folgen warten schon auf euch. Und wir hören uns dann wieder. Haut rein, Leute. Ciao.
Tschüss.